Sucht und süchtig.
Begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Sucht und Süchtig, das Staffelfinale.
Genau, Folge 10 Sucht und Süchtig. Herzlich willkommen, Hagen. Wie hast du geschlafen?
Ich habe tatsächlich wieder einen Albtraum gehabt. Ich habe in letzter Zeit träume, die in Richtung gehen, Verarbeitung der Tatsachen.
Ja, okay. Mhm.
Also, mit wem habe ich Kontakt, mit wem nicht? Und warum ist das so? Und dann, und diese Personen und andere Personen tauchen in diesen Träumen auf in natürlich absurden Situationen Konstellationen. Gestern war so ein Ferienlager-Setting. Also du weißt ja, es ist ja oft so, dass man, dass da Menschen vorkommen und Situationen, die völlig in andere Situationen transportiert sind. Mhm. Und ich habe meistens, wenn ich so narrativ träume, habe ich so, sind die realitätsecht oft die Träume. Also in dem Moment denke ich, dass das alles wahr ist.
Ja, so hyperrealistische Träume, ganz schrecklich.
Ja, und das hat dann manchmal, also das kennt man ja, man fällt wo runter und wacht dann auf und ist froh, dass man nicht gestorben ist oder so. In letzter Zeit träume ich aber oft von Personen, die nicht mehr in meinem Umfeld sind, und dann wache ich halt oft auf und bin traurig.
Hm.
Ja, weil es ganz schön war, die im Traum zu treffen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Fängt direkt schon mal emotional an.
Hm.
Wo wir schon beim Thema Träume sind, würde ich dich gerne fragen, was sind eigentlich deine Träume für die nächsten Jahre? Du bist ja jetzt abstinent.
Naja.
Du hast sicherlich große Ziele und Pläne.
Ja, das ist, passt ja zur Folge heute, ne? Deiner Frage.
Ja, das ist ein sehr guter Kontakt.
Du Schlingel.
Ja, ja.
Menschlich, moralisch möchte ich einfach wieder Kontakt aufbauen zu Menschen, die ich verloren habe.
Hm.
Und ansonsten einfach clean sein, alles andere wird sich dann ergeben. Ich mache mir nicht so viele Gedanken, ehrlich gesagt.
Mhm.
Ich wünsche mir, dass dieses Projekt hier weiterläuft.
Mhm.
Das könnt ihr da draußen steuern, indem ihr diesen Kanal abonniert und das weitergebt und vielleicht uns gerne weiter zuhören wollt. John und ich werden alles dafür geben, dass das passiert.
Oh ja.
Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir hier, mit dir täglich, wöchentlich über unsere Erkrankung zu sprechen und auch in Zukunft dann noch neue Leute dazu zu holen, die ihre Geschichten erzählen.
Mhm.
Das ist so mein Wunsch in die Richtung. Ansonsten, ich bin jetzt bei 132 Tagen oder 31.
Ja, 32. Sind immer 5 Unterschiede.
Immer, ja. Und seit knapp 4 Wochen in der Therapie, also aus der Therapie raus, und jetzt in einem, also ich lebe natürlich gerade, haben wir auch, da reden wir auch heute drüber, die aktuelle Wohnsituation. Ich bin in einem betreuten Wohnen und da fühle ich mich gerade noch sicher und gut, und es ist perfekt, um meine Stabilität weiter zu festigen. Aber natürlich möchte ich da jetzt nicht die nächsten 5 Jahre wohnen. Also da hat man schon Ziele, wieder komplett zurück in die Gesellschaft sich zu integrieren.
Mhm.
Aber ich mache das alles ganz, ganz langsam und will mich da nicht überanstrengen.
Wie lange wohnt man denn durchschnittlich so im betreuten Wohnen?
Ich glaube, man kann, also erstmal unterschreibt man für ein halbes Jahr, kann dann nochmal verlängern auf ein Jahr, und ich glaube Maximum dann auf eben 1,5 Jahre. Und ich glaube, dann sollte man, oder dann, so habe ich das jetzt gehört von anderen, dann sollte man sich wieder selbst positionieren im Wohnmarkt.
Und da möchtest du auch in Berlin bleiben oder das Umfeld komplett wechseln, oder hast du da...
Es gibt gute Gründe, ganz nah an Berlin zu bleiben. Und zwar 2 gute Gründe in meinem Leben. Der Nachwuchs, und ich denke, dass ich in der Nähe von Berlin bleibe, natürlich. Also ganz nah. Ob ich jetzt in einem Jahr vielleicht lieber in Brandenburg gleich hinter der Stadtgrenze wohne, vielleicht auch nicht schlecht. Muss ich überlegen. Aber so weit bin ich noch nicht. Du weißt ja selber, nur für heute, und bei mir gilt, was die Zukunftsplanung angeht, auch nicht so weit zu denken, um nicht in größeren Drucksituationen zu verfallen vielleicht. Hm. So. Je länger ich clean bin, ich habe gerade so ein Ziel erstmal, so, es gibt ja die Statistik, dass in den ersten 3 Monaten nach Therapieabschluss werden 70% rückfällig, bis zu. Und ich muss erstmal jetzt diese 3 Monate gut überstehen und dann ist die Quote auch wirklich sehr gering für Rückfallgefahr. Und ja, weitere Stabilisierung. That's my plan.
Hm, und wie, also in so einem wöchentlichen Alltag, wie versuchst du denn da weiter Strukturpunkte zu haben, die auch abhängigkeitsbezogen sind? Also du bist ja jetzt nicht mehr ambulant angeschlossen, ne? Sondern
doch, ich fange noch eine ambulante Therapie an.
Du fängst jetzt eine ambulante Therapie nochmal an. Okay, super.
In 2 Wochen.
Und ja. Selbsthilfegruppen besuchst du auch, ne?
Genau. Ich besuche einmal die Woche eine Selbsthilfegruppe und fange in 2 Wochen eine ambulante Therapie an. Die ist, wird beantragt für 1,5 Jahre tatsächlich.
Ah, okay.
So richtig. Und bei einem ganz normalen Therapeuten in der Stadt wurde mir empfohlen von der Klinik, ihn zu kontaktieren. Wir hatten ein Vorgespräch, das war sehr cool. Und da also hat man.
Einzelner Therapeut, keine. Also jetzt nicht
genau, das ist ein ansässiger Therapeut und Psychologe. Und der aber auch Suchterfahrung hat. Also der macht auch Suchttherapie und aber auch normale Verhaltens- und was weiß ich noch alles für Therapieformen. Und einmal die Woche ist dort dann Gruppe auch. Und alle 3 Wochen in Einzel. Und das über 1,5 Jahre. Und das, damit bin ich, glaube ich, fühle ich mich gut aufgestellt.
Ja, so super.
Therapeutisch. Ja. Man sollte, glaube ich, oder das ist schwierig zu sagen, man sollte, aber ich habe das Gefühl, ich muss da weiter aktiv sein. Therapeutisch mit Ärzten, um einfach unglaublich stabil zu sein. Wir hatten das schon ein paar Mal besprochen. Ich will nicht, dass der Counter nochmal auf 0 geht.
Ja, klar.
Ich will nicht alles wieder verlieren, was ich mir gerade mühselig wieder zusammenschuster. Das ist ja noch nicht viel, aber das ist man ist eine ganz kleine, zärtliche Pflanze. So fühle ich mich manchmal. Und da weiter dran zu bleiben, ist, glaube ich, das A und O.
Auf jeden Fall, wir haben es ja jetzt auch schon, auch zum Beispiel von unserem Gast gehört, dass auch so Suchtdrucksituationen ja auch nach langer Zeit nochmal wiederkommen können. Mhm. Und da muss man ja schon immer weiter dran sein und eben nicht aus dem Auge verlieren, dass man eben diese chronische Krankheit hat. Wo es natürlich mit der Zeit leichter wird, ganz klar. Aber man darf es ja trotzdem nicht verleugnen. Und einfach. Wir kennen es ja, wie es ist, in alte Muster zu verfallen. So, das haben wir ja leider beide schon erfahren. Ja, aber gut, dass du da dran bist. Freut mich zu hören.
Danke, John.
Ja. So, und jetzt gibt's ja, wir haben in der Therapie, also wir reden ja jetzt ein bisschen über die Zukunft. Mhm. Wir haben in der Therapie dazu so 5 Säulen zur zufriedenen Abstinenz
bekommen. Ja, bin gespannt.
Das sind einmal Freizeitgestaltung, dann die Wohnsituation, die Arbeitssituation, Familie und soziales Umfeld und die Gesundheit.
Ja.
Wie fühlst du dich da aufgestellt?
Du fragst mich jetzt so aus, weil du noch.
Ich hätte auch von dir gerne eine Frage bekommen, aber da kommt ja nichts.
Okay.
Ich kann auch gerne einfach mal ein bisschen.
Ja, fang mal an. Komm.
Ja, weil ich finde es sehr interessant. Wir haben ja letztens auch schon bei dir darüber geredet, über die Freizeitgestaltung zum Beispiel. Ist es bei dir jetzt mit dem Malen viel, Sport, bist du wieder aktiv?
Ja.
Genau, und in der Band spielt es auch. Bei mir spielt ja zum Beispiel eigentlich Sport eine große Rolle.
Ja.
Ich habe jetzt bin leider noch verletzt, werde übermorgen operiert an meinem Knie und fall dann erstmal für eine längere Zeit komplett aus. Aber danach hoffe ich stark, dass ich wieder richtig aktiv ins Sportleben eintreten kann. Einerseits eventuell über die Drogenliga, wo wir ja sowieso was vorhaben. Da geht es dann um Beachvolleyball oder um Volleyball. Und dann möchte ich natürlich auch wieder Basketball spielen.
Klar.
So, das ist ja klar. Also es ist auch, in der Einrichtung, wo ich bin, gibt es auch einen Basketballkorb. Und also wenn ich da auf der Terrasse sitze, eine rauche und ich höre den Basketball, dann ist es ganz automatisiert, dass mein Kopf rumschwingt und ich schaue, wer da spielt. Und dann jogge ich da schnell hin, beziehungsweise so, wie es mir gerade möglich ist, humpel ich dahin, um auch ein paar Körbe zu werfen.
Wie ist das Level, auf dem da gespielt wird? Naja. Aus deiner Perspektive, John?
Ist jetzt nicht, also ich bin jetzt kein krasser Spieler, aber ich kann schon spielen und ich will da gar nicht so drüber reden. Die Leute aus meiner Einrichtung werden ja hoffentlich auch diesen Podcast hören. Und
nein, sowas gar nicht gemeint, top. Ich wollte nur mal wissen, wie du.
Ich bin schon, wie gesagt, ich spiele schon
nicht schlecht. Hast du in Auswahlmannschaften auch gespielt? Oder?
Ja, ich habe früher hatte mehrere Berlin-Auswahl-Trainings habe ich mitgemacht. Also ich war jetzt nie irgendwie krass in der Berlin-Auswahl, aber ja, habe da schon
reingeschnuppert.
Genau. Also wurde da auch schon gescoutet für sozusagen und habe da ein paar Testtrainings mitgemacht.
Was war eigentlich deine Position?
Ich war Forward, würde ich sagen.
Was macht der?
Das ist ein bisschen schwierig. Naja, so ein bisschen über die Außen.
Was hat Jordan gespielt für eine Position?
Ich frage mich nicht aus. Ich glaube, ich weiß, ist auch ein
Guard.
Nee, ja, John
Guard. Ja, doch, Gordon war Guard. Was ist ein Guard?
Frag ich jetzt nicht aus. Ich spiele gerne selbst. Ich bin da nicht so. Das ist. Okay. Auf jeden Fall ist Basketball wieder ein Ziel. Also wirklich ein Ziel. So, da habe ich richtig Bock drauf.
Ja.
Genau, dann will ich ja unbedingt auch. Also, ich schreibe sehr gerne. Und möchte auch da wieder viel mehr machen. Das habe ich gerade, also ich habe damals meinen einen Job, da hatte ich einen ziemlich guten Job, den habe ich aufgegeben, um Vollzeit Kindergeschichten zu schreiben. Hm. Und habe das auch angefangen und es hat auch total Spaß gemacht und bin auch weit gekommen. Aber mit Kokain Kinderbücher schreiben ist scheiße. So, das hat war nix. So,
fühlt sich auch nicht gut an, inhaltlich.
Dann kam auch meine Scheidung und dann wurde ich auch total depressiv wieder und es hat alles nicht gut geklappt. Da möchte ich unbedingt wieder ran, mehr zu schreiben, einfach mehr kreatives Schreiben, irgendwelche Quatschgedichte, auf jeden Fall auch was über Sucht, aber auf jeden Fall auch wieder Kinder- und Jugendbuch, so, da habe ich voll Bock drauf. Und Musik mache ich auch ganz gern, das heißt, vielleicht würde ich auch jetzt nochmal ein Instrument neu anfangen. Ich habe früher Klavier gespielt und auch viel elektronische Musik gemacht und würde mich da vielleicht auch wieder reinbegeben. Es ist halt total wichtig, sein Leben wieder mit Inhalt zu füllen.
Ja.
Also ich habe schon...
Genau, das hört sich jetzt so an, als zählen wir beide alle unsere Hobbys auf, man muss aber wirklich betonen, dass es echt elementar ist, dass man wieder Dinge tut. Zum einen kommt man ja wieder zurück in die Gesellschaft, man ist clean, man erlebt die Tage wieder ganz anders als in den letzten 10 Jahren so. Hm. Ne? Und dann was vorzuhaben, an einem Tag habe ich eine Probe, an einem anderen Tag male ich ein Bild oder natürlich kommt das irgendwann später dazu auch wieder eine geregelte Arbeit. Da soll man sich vielleicht auch jetzt nicht zu schnell wieder rein, wird auch oft geraten. Aber diese Hobbys und das, wie du gerade gesagt hast, den Tagesablauf mit Leben füllen, ist schon elementar, weil man ja auch durch diese ganzen Aktivitäten Glück produziert.
Ja, klar.
Und wir quasi unser Belohnungssystem müssen ja wieder lernen, dass unser Belohnungssystem, was wir ewig betäubt haben mit der Droge, dass das wieder normal funktioniert, dass wir uns über normale Dinge freuen können.
Ja.
Richtig? Dass wir Glück empfinden können und glücklich sind ohne irgendeine Substanz und auch glücklich und gesund einschlafen und wieder aufwachen.
Ja.
Und dafür sind diese Inhalte der Tage extrem wichtig. Dazu zählt für mich auch dieser Podcast hier.
Absolut. Ja? Ich muss jetzt aber nochmal ganz kurz unterbrechen und nochmal ganz kurz mich entschuldigen bei allen Basketballern da draußen, dass ich die Fragen eben nicht richtig beantworten konnte. Das wurmt mich total.
Ich finde auch, dass es tierisch peinlich ist.
Wäre ich jetzt Duhagen, würde ich sagen, Schnitt. Das machen wir im Schnitt.
Ja.
Aber das lassen wir mal weg.
Ich guck gerade Fine an und das bleibt drin, oder Fine? Okay, gut. Ja, das kannst du vergessen, John, dass das ja, rausgeschnitten wird.
Heute kein Nutella.
Das wird für einige Kommentare geben. Gut.
So, dann ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, halt wieder eine stabile Familie aufzubauen, beziehungsweise ein stabiles Familienleben. Da gehört einiges dazu. Das ist auch eine Sache, die natürlich jetzt nicht... die man jetzt gar nicht so super aktiv und direkt angehen kann, aber es ist natürlich eine große Hoffnung und auch etwas, was für mich halt ja einfach total wichtig ist. So, ich komme aus einer sehr intakten Familie und hatte ja auch schon meine kleine Familie, die ja leider zerbrochen ist. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, vor allem auch, weil natürlich viel Frust aufkommt, wenn es da nicht gut klappt. So, und mit Frust muss man ja nun immer sehr aufpassen. So, wir sind ja nun abhängig. Frust ist etwas, was ein Gefühl, was schwierig im Umgang ist. So, und da muss ich natürlich auch irgendwie gucken, dass ich da jetzt mich als verantwortungsvoller Vater, Partner und natürlich auch Bruder und verantwortungsvoller Erzieher, aber dass ich jetzt halt auf allen Ebenen weiterhin so agiere, wie ich jetzt im Clean-Zustand bis jetzt gut geschafft habe. Aber natürlich muss ich das aufrechterhalten. So, und da ist bei mir auch ein starker Fokus drauf.
Und das ist eine Arbeit, die jeden Tag begangen werden muss. Ich habe mir heute auch darüber Gedanken gemacht. Ich hatte ja so ein Thema, warum Kokain bei mir so gut funktioniert hat die erste Zeit oder warum ich so anfällig war. Ich habe ja so einen Mangel an Selbstwert gehabt. Also durch meine Sozialisation und keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, bin nicht gut genug. Und hab dann aber auch eine Kraft entwickelt bei einer Sache, die mir sehr viel bedeutet hat, so das Filme machen. Da habe ich ja die ersten 6 Jahre gearbeitet und alles gelernt ohne Konsummittel. Aber was ich sagen wollte ist, man kann sich ja fragen, okay, jetzt hast da so einen Mangel in deiner Seele, in deinem Herzen, wie, und den hat jetzt lange Kokain betäubt, daraus ist dann eine Sucht entstanden. Was machst du, was ist jetzt damit? Da habe ich mich selbst gefragt und ich denke, ich kann meinen Selbstwert und mein Selbstbewusstsein stärke ich eigentlich jeden Tag damit, indem ich clean bin. War so ein bisschen meine erste Antwort.
Ja, klar.
Weißt
ja,
du?
Ja.
Also dieses, hey, weil ich bin, wenn ich stark bin, diesen einen Tag, das ist doch mega geil. So, und das gibt mir das Gefühl, ja, ich habe diesen Tag geschafft, clean. Ja. Und davon gibt es jetzt schon 132. Und ich will, dass das ein Jahr ist. Und erstmal will ich natürlich, dass es 200 sind, aber eigentlich will ich, dass es heute so ist und morgen. Und daraus ziehe ich gerade die meiste Kraft, um auch die ganzen Probleme, die so ein Tag mit sich bringt, zu bewältigen. Dass ich sage, hey, ich war gestern stark, das kann ich heute wieder schaffen.
Ja.
Und dann freue ich mich halt auch, dass wir hier einmal die Woche sitzen. Und das gibt mir auch Kraft, weil ich habe das Gefühl, dass wir was Gutes tun, unsere Geschichten zu erzählen.
Ja. Klar, voll Selbstwert über Selbstwirksamkeit ziehen, so was du auf jeden Fall, ich denke, sind einfach alles Entscheidungen. Einmal die Entscheidung, wie du schon sagst, hier zu sitzen ja, einfach aufzuklären oder etwas zu tun, einfach was wir selber als positiv bewerten und dann aber auch einfach jeden Tag diese Entscheidung, auch wenn die gar nicht immer so aktiv stattfindet, eben nicht wieder das zu tun, was wir jahrelang getan haben so und was ja wirklich Lebensinhalt war und dazu auch noch so einen Sog und so eine Kraft hat und jeden Tag diese Entscheidung zu treffen, nein, heute nicht, die nächsten Tage auch nicht, ne? Und es ist ja auch, also einerseits ist es sehr anstrengend, andererseits ist es ja einfach jedes Mal ein Erfolgserlebnis. Also es hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, aber es ist so.
Ja, es ist wirklich so.
Also bei über 10 Jahren harte Drogen, mehr oder weniger täglich, da ist es einfach, da ist es immer ein Kampf. Und es fühlt sich nicht jeden Tag wie ein Kampf an, aber es ist einfach was.
Aber im Grunde ist es das.
Ja, also man kann auch stolz darauf sein. Also ich kann genau verstehen, was du meinst. Und wir haben ja schon unheimlich oft diesen Tage-Counter erwähnt. So, und es gibt einfach Kraft.
Ich bin auch dafür, dass diese App uns sponsern sollte. Ich finde, das ist eine richtig gute Idee. Da gehen wir mal ran an das Thema. Für Staffel 2. Ja. Ich habe noch einen Punkt, was auch wichtig ist. Drogenfreie Freundschaften.
Ja, cleanes Umfeld, auf jeden Fall.
Wie hast du dein Umfeld schon jetzt, du bist natürlich noch stationär, aber auch da soll man ja schon anfangen, sich wieder neu zu orientieren.
Ja.
Was ist mit alten Beziehungen, alte Buddies? Wie sieht das aus? Wie ist dein Plan? Was mit cleanes Umfeld, Freundschaften? Was ist mit alten Leuten, mit denen du früher konsumiert hast? Hast du die blockiert oder gesagt, ich will nicht mehr mit euch oder ich kann nicht, darf nicht, möchte nicht?
Ja, also Konsumfreunde, alle raus aus dem Leben. Ich habe zu niemandem mehr Kontakt, mit dem ich konsumiert habe. Also was halt Kokain, Cannabis etc. angeht.
Das und war Wasser, Entschuldigung.
Hast du den Nuka abgegeben?
Ja.
Genau, die sind alle, genau, da habe ich gar keinen Kontakt mehr. Nun ist, finde ich, das große Problem bei dem clean Umfeld ist halt Alkohol. Oder?
Das stimmt.
Weil Alkohol kriegst du ja nicht. Also kann nicht alle Leute ausschließen oder Kontakt abbrechen zu Leuten, die Alkohol trinken.
Ja.
Ich finde es auch ähnlich bei Cannabis, finde ich es auch schwierig so, ne? Aber jetzt bei Leuten, die jeden Tag kiffen, gut, ist nochmal was anderes. Also so richtige Konsumkumpels, wie gesagt, kann man im Umfeld nicht mehr haben. Sind ja auch meistens keine richtigen Freundschaften, muss man dazu sagen.
Ja.
Also das sind ja einfach Drogenfreundschaften. Ich glaube, das kennt jeder, es gibt halt Leute, mit denen geht man nur feiern, mit denen nimmt man nur Drogen, aber so richtig verlassen aufeinander kann man sich wahrscheinlich eigentlich nicht.
Mhm.
Von daher finde ich das auch gar nicht, fand ich es jetzt nie so schwierig. Außerdem habe ich mich ja schon mal in meinem Leben schon mal von allem weggekapselt, als es mir wahnsinnig schlecht ging und hatte danach eher so ganz platonische Konsumfreundschaften. Bei mir ist es halt noch so, dass zum Beispiel mein familiäres Umfeld, so klar, die trinken auch ab und zu Alkohol.
Ja.
Das Gute ist, dass ich nie viel mit Alkohol in Berührung war. Ich habe, also Alkohol ist einfach die Substanz, die ich zwar konsumiere, in der ich aber am wenigsten Interesse habe, also die ich konsumiert habe, die mich aber einfach am wenigsten interessiert. Das heißt,
falscher Versprecher.
Triggert mich nur, das triggert mich halt null, wenn was getrunken wird.
Ich finde das gar nicht so ein einfaches Thema, auch wie du richtig angedeutet hast. Also ich war jetzt einmal bei einem Reggae-Konzert.
Da wurde wahrscheinlich nicht nur Alkohol konsumiert, kann
ich mir vorstellen. Nee, genau. Ich taste mich so langsam ran jetzt an so Sachen, war da aber auch nicht lange, bin dann rechtzeitig wieder gegangen, weil man sowas auch neu lernen muss. Also zum einen war ich ja die letzten 10 Jahre auch nicht mehr, sagen wir mal die letzten 6 Jahre, war ich eigentlich ja nicht mehr auf Konzerten. Oder groß in Bars abends unterwegs, so wie vielleicht noch mit Mitte 20 oder Ende 20. Einfach, weil ich dann immer sehr schnell so viel konsumiert habe, dass ich halt lieber gerne alleine war mit der Droge. Tatsächlich. Und nicht, die ersten 2 Jahre ist das noch sozial fördernd tatsächlich. Weiß nicht, wie es bei dir, aber bei mir war die ersten 2 Jahre so, yeah, geil, komm, wir machen zusammen hier. Und dann gehen wir auch noch irgendwie um die Häuser. Das war förderlich, sozial und auch Spaß gemacht. Muss man immer noch mal betonen. Das ist das Gefährliche daran, dass es am Anfang auch schön sein kann. Aber es dreht sich halt komplett um. Und deswegen ist es für mich jetzt so, rauszugehen und abends bei einem Konzert zu sein und mich mit meinen 2, 3 neuen cleanen Freunden zu treffen. Zum Beispiel mit der Band, in der ich spiele. Das ist ja eine cleane Band. Wir haben uns auf Therapie kennengelernt, jetzt machen wir so ab und zu auch Aktivitäten. Heute Abend gehen wir in die Philharmonie. Gut, da ist jetzt nicht Saufen, nicht so ein Riesenthema. Wobei, da gibt es natürlich auch überall die Sekt in der Pause oder was davor. Oder wird da nicht auch Sekt getrunken?
Ja, ja. Sicher.
Und aber das mit den anderen Menschen, die um einen rum trinken, ich weiß genau, was du meinst. Mich triggert das auch nicht. Da ist nicht so ein... Meine Hauptdroge war auch keine zweite oder dritte Droge. Ich habe ab und zu getrunken dazu, aber wenn ich aber nüchtern, also ich konnte aber auch 2 Flaschen Wein trinken. So, ich war jetzt niemand, der nach 2 Gläsern aufgehört hat, wenn ich was getrunken habe.
Ja, Suchtmensch halt.
Also, genau, also ich habe jetzt nicht aber am nächsten Tag wieder gesoffen und dann am dritten Tag wieder. Aber wenn ich mal was getrunken habe, habe ich jetzt auch nicht wenig getrunken. So, aber deswegen ist das schon auch wichtig für mich, das sein zu lassen und auch richtig. Mein Punkt ist, es ist für mich manchmal, ich sehe das immer wie so ein Fehler im System trotzdem. Ich habe einen ganz anderen Blick auf die Leute, die draußen trinken in großen Gruppen und lachen und feiern. Ich sehe da immer so ein, ich weiß, es ist auch nicht korrekt, das ist aber jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung, ich sehe da immer so einen schwarzen Schleier aus den Flaschen kommen, weißt du? Wie so ein Genie-Geist, weil ich halt diese Abgründe dieser Krankheit erlebt habe und die Leute da alle draußen trinken ein Produkt, was im Zweifelsfall zu dieser Krankheit führen kann.
Und vor allem zu einer sehr, sehr schweren Art dieser Krankheit. Also Alkoholismus ist ja doch nochmal.
Weißt du, was ich meine? Krass. Und ich sehe das. Und natürlich kann alle trinken und bla und also wieder beim kontrollierten Trinken und ich wünsche euch, dass das klappt, aber ich sehe halt so viele, die auch so viel trinken und für mich gerade aus einer Sucht kommend und süchtig bleiben bis zum Ende des Lebens. Also aus einer aktiven Sucht kommend, ist das, wirkt das komisch.
Ja.
Weißt du?
Ohne das
jetzt verurteilen zu wollen.
Nee, total.
Aber ich find's weird.
Es ist ja auch wirklich so, und das muss man mal betonen, dass, und ich war jetzt, wie vielleicht wisst ihr, auf vielen Entgiftungen zum Beispiel, und da ist es so, dass mit also am traurigsten anzuschauen sind oft die Leute mit einem Alkoholproblem. So, und das soll jetzt auch wieder gar nicht das jetzt komplett verteufeln, ne? Weil es dauert ja auch sehr lange, bis man da zu einer Abhängigkeit überhaupt gelangt und viele Leute schaffen das ja sehr gut. Aber es ist schockierend. Also, dass gerade Alkohol eben legal ist und gesellschaftlich völlig akzeptiert.
Ja, das ist in allen Einrichtungen, wo ich war das Droge Nummer 1.
Und ja, und das sind, da gibt es echt große Probleme, wenn da die Abhängigkeit erstmal kickt, so dann
gute Nacht. Und ich saß in so vielen Gruppen, wo die Leute dort von ihrer Alkoholabhängigkeit berichtet haben. Und das ist genauso schlimm, die Geschichten sind genauso schlimm wie meine Geschichten.
Klar.
So, und deswegen sehe ich halt, das ist für mich, also weil genau, das ist vielleicht ein gutes Bild. Aus meinen Augen ist das so, als würden die auch alle Kokain nehmen. Ich weiß, es ist nicht so und die Droge ist nochmal eine ganz andere, aber es ist eine Droge und der einzige Unterschied ist, sie ist legal und sie ist durch die gesellschaftliche Akzeptanz und die gesellschaftliche Entwicklung hier in unserer Welt in den letzten 2000 Jahren einfach da und gehört dazu.
Ja, also es gibt schon noch ein paar eklatante Unterschiede, aber ich verstehe schon, was du meinst.
Ja, ja, aber ja. Es ist ja, ich meine, es ist halt, wenn du auf den Geburtstag kommst und nichts trinkst, also du kriegst ja erstmal was angeboten.
Ja.
Und das, für mich wirkt es im Moment, ich weiß, ich sage ja auch nur, wie es gerade so ist, ja. Ich bin halt frisch aus Therapie. Ne? Bitte alle da draußen, nehmt mich da jetzt nicht zu sehr beim Wort, das ist einfach nur ein Gefühl gerade und ich bin halt für dieses Gefühl, für mich ist das Gefühl aber auch gerade okay, weil es mich davon total abhält, irgendwas zu konsumieren. Weil ich einfach gerade so in meinem Film bin, ich muss clean bleiben, damit ich überlebe.
Ja.
Und aber man kann schon festhalten, dass zu viel gesoffen wird, oder?
Also, ohne Frage. Das
kann man doch mal eins festhalten.
Auf jeden Fall.
Hast du auch in jungen Jahren.
Ja, na klar, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ja. Ne? Wie jung konsumiert wird es auch. Ja. Hast du eine finale Abstinenzentscheidung für Alkohol getroffen?
Boah, harte Frage hier.
Staffelfinale.
Staffelfinale, ja. Ich dachte, wir machen heute eine locker-flockige Sendung. Ja, es ist auch ein bisschen locker-flockig. Okay. Man soll ja nie was sagen, was man nicht auch wirklich so meint, gerade in diesem Bezug. Ich habe eine Abstinenzentscheidung für Alkohol komplett getroffen, auf bestimmt 2-3 Jahre.
Ja.
So, weil man soll nämlich eigentlich nicht ein Konsummittel mit dem anderen austauschen. Das ist eine hohe Gefahr, die passieren kann für Süchtige. Ne? Das weißt du selber aus Therapie. Suchtverlagerung. Ja. Jetzt war ich kokainabhängig. Ich hatte nämlich in meinen Gruppen auch Leute, die waren Kokainer, waren erst alkoholabhängig. Alkoholiker, 10 Jahre. Und dann hat er das sein lassen, hat eine erste Therapie gemacht, hat es dann geschafft und wurde dann aber kokainabhängig.
Okay, dann soll ich mit dem Beelzebub austreiben.
Genau, war aber immer noch die ganze Zeit dabei froh, dass er nicht trinkt.
Ja.
Und hat dann ab und zu Kokain konsumiert und daraus wurde dann eine unglaublich große Kokainabhängigkeit. Was immer passiert, wenn man regelmäßig Kokain nimmt.
Hat er dann zum Ende auch wieder Alkohol getrunken?
Nee, nicht. Das nicht. Aber ich habe halt... Ja, es gibt so Teile meines Gehirns, die sagen, hey, wenn du mal in 5 Jahren würdest du gern vielleicht mal wieder ein Glas Wein trinken und dann vielleicht auch nur, wenn Leute dabei sind, dass sie dich nicht alleine lassen. Aber weißt du, dann baust du dir schon wieder so eine, dann muss das und das und das und das und dann darf ich ein Glas Wein trinken. Ja, dann kann ich es auch gleich sein lassen.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Also und so wichtig ist das für mich nicht. Ich will aber jetzt hier nicht sagen, ich habe eine Abstinenzentscheidung getroffen, weil dann würde ich lügen.
Mhm.
Aber ich habe eine getroffen für die nächsten Jahre hundertprozentig.
Hm.
Und ich glaube, wenn ich die aber durch habe, dann will ich vielleicht auch gar nicht mehr. Also ich beschäftige mich schon damit. Weißt du, was bringt mir dann auch das eine Glas Wein dann?
Vor allem, wenn du das Risiko kennst doch, ne? Was dann passieren kann.
Genau. Und ich, was ist denn, dann trinke ich ja, dann trinke ich 2-3 Wein mehr und dann gerade in 5 Jahren, stell mal angenommen, in 5 Jahren ist mein Leben wieder in Ordnung, ich habe wieder Kontakt aufgebaut zu allen. Ich war 5 Jahre komplett sober von Alkohol, Kokain, Cannabis, habe ich ja eh nicht, was auf dem Abitur, aber so, und dann trinke ich dieses Zweig dieser Wein auf so einer Party, alle sind zusammen, alle gehen schlafen, ich wache auf oder ich gehe ins Hotelzimmer und trinke noch ein bisschen was aus der Minibar, gehe nochmal runter im Hotel in die Bar, und dann sitzt da jemand und dann trinke ich noch einen Tonic, weil hey, ich bin doch cool. War noch nur 2 Gläser Wein, jetzt trinke ich noch einen Gin Tonic und dann gehe ich schlafen. Und dann ist da aber einer mit meinem Konsummittel, Kokain zum Beispiel, neben mir. So, und nur weil ich die 2 Wein und den einen Gin Tonic getrunken habe, bin ich dann in der Meinung, vielleicht, das ist die große Gefahr, dass ich das dann konsumiere.
Ja klar, Alkohol enthemmt, ne?
Genau. Und dann bin ich zurück im Game.
Ja.
Und dann geht die Scheiße von vorne los, beziehungsweise geht die Scheiße dann da gleich los, wo sie aufgehört hat.
Ja.
Nämlich, ich bin mit diesem Typen dann 2 Tage wach und am nächsten Tag kommt, fliegt alles auf und mein ganzes Gequatsche für 5 Jahre und mich selbst aufrappeln und mein Leben auf die Kette kriegen, hat sich erledigt dann. Und deswegen, glaube ich, werde ich keinen Alkohol mehr trinken.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
Im Zweifelsfall bleibt dann auch noch mein Herz stehen und das war es mir nicht wert.
Ja, ja.
Und du?
Mit Alkohol?
Abstinenzentscheidung.
Abstinenzentscheidung. Also Abstinenzentscheidung erstmal bezüglich aller harten Drogen, Partydrogen, Medikamente und so 100%. Also ganz klar. Ich tue mich in meinem Kopf ein bisschen schwer mit der kompletten Abstinenzentscheidung bezüglich Alkohol und Cannabis. Deshalb mache ich da dieses nur für heute Ding. Also Alkohol ist auch, also völlig klar ist erstmal auch, dass die nächsten Jahre das nicht geht. Genauso wie du es halt eben beschrieben hast, ja, ne? Dass ich erstmal eine Zeit lang einfach komplett abstinent sein will. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet, glaube ich. Und dann, wie du selber eben auch gesagt hast, ich will auch realistisch sein. Das heißt, ich weiß, dass es für mich immer schwierig sein wird, diese felsenfeste Abstinenzentscheidung für eben Cannabis und Alkohol zu haben. Das heißt, erstmal schiebe ich das einfach vor mir hin und weiß, okay, die nächsten Jahre auf jeden Fall gar nicht.
Genau, du musst sie ja auch nicht jetzt für immer treffen.
Genau.
Du kannst sie ja nur für heute treffen.
Genau, und dieses nur für heute Konzept, so das funktioniert ja.
Ja.
Und das Ziel ist es sozusagen, wenn es geht, bis in den Tod einfach vor mir herzuschieben und eben nie dahin zu kommen, dass ich da überhaupt großartig bist. Nachdenke oder
genau,
dass ich
genau,
das schaffe.
Ja.
Aber ich muss schauen, wie sich entwickelt. Also gut, Cannabis ist auch ziemlich sicher auch nicht mehr, das ist für mich einfach schwieriger zu treffen, die Entscheidung, als bei Kokain. So einfach, weil die Drogen auch so unterschiedlich sind. Aber auch da habe ich ziemlich viel Scheiße erlebt. Von daher, ich denke auch da ziemlich sicher, dass das funktioniert. Aber ich merke halt schon diesen Unterschied zwischen den Substanzen und wie einfach es ist zu sagen, nie wieder. Also bei Kokain ist es ja gar keine Frage. Nie wieder. So, das ist einfach Teufelszeug. So, da ist keine Liebe für Kokain. So
ja, du weißt genau, wir haben gerade darüber geredet, die Gruppen sind voll mit Alkoholikern und Cannabisabhängigen.
Ja, ich wollte auch gar nicht sagen, dass die weniger gefährlich sind.
Nee, ich wollte nur, das ist halt auch nur deine Wahrnehmung, weil ich kann das ja nicht vergleichen, da ich ja kein anderes Konsummittel hatte.
Aber ja, du kannst halt sagen, ne, Alkohol zum Beispiel, die Abstinenzentscheidung ist anders zu treffen als Kokain.
Ja, stimmt,
also
genau.
Ist ja, klar, das eine ist recht. Halt, muss man gar nicht drüber nachdenken. Und bei dem anderen kann man sagen,
ja, beim anderen, aber selbst dieser Punkt, dass man sich da wieder, ich finde, selbst dieser Punkt, den du auch gerade hast, dass man dass man da schon so zweifelt, macht's ja auch schon wieder, das ist da auch schon wieder die Krankheit. Oder
ja,
nicht?
Na klar. Na gut, aber es spielt halt auch das rein, was du manchmal gesagt hast, man will auch so ein bisschen realistisch bleiben.
Ja,
also
richtig,
ich kann jetzt einfach noch nicht sagen, ob ich es für mein Leben lang schaffe, nicht mal ein Glas Wein zu trinken. So, das wäre auf jeden Fall
auch jetzt nicht sagen.
Genau,
können.
Das muss ich jetzt ja gar nicht sagen. Ja. Ich kann ja immer heute keins trinken und dann hat sich die Sache ja gegessen.
Sehr gut.
Ja, das ist das Gute.
Ja.
Aber ich kann total verstehen, diesen Angst vor dieser Situation, dass man eben dann da irgendwo reinrutscht. Und wo wir bei Angst sind, was für Sachen machen dir denn bezüglich deiner Zukunft noch irgendwie Angst oder vor was für Dingen hast du Respekt? So, du willst jetzt abstinent bleiben, willst stabil bleiben. Was macht dir Angst in der Zukunft?
Naja, meine größte Angst ist, dass ich es nicht schaffe. Jeden Tag. Das macht mir Angst. Und manchmal weiß ich auch nicht, ob ich es schaffe. Bei allem, was wir uns hier an guten Sachen unterhalten und wenn man auf Therapie war, lernt man ja auch so viel über die Droge und wir versuchen hier was weiterzugeben davon. Oder ich finde, man hört vielleicht auch bei uns raus, wie wir das gerade in diesem Moment auch verarbeiten. So die einzelnen Tage und Wochen, wie sie vergehen. Meine größte Angst ist, dass ich es nicht schaffe.
Ja.
That's it.
Na gut, das ist ja auch die liegt auf der Hand, ne? Irgendwo auch.
Genau. Ja, hast du keine Angst davor?
Ich habe große Angst davor. Wir haben ja auch beide ähnliche Dinge zu verlieren, sage ich mal. Oder haben da auch irgendwo Gemeinsamkeiten. Und klar, also die Angst ist immer da. Es ist jetzt so, an Tagen, wo man stark ist oder sich stark fühlt, so da ist es ganz leise nur im Hinterkopf. Aber es gibt Situationen, wo ich mich bei Gedanken ertappe, wo ich danach schockiert bin und denke so, ich habe jetzt eine Operation anstehen.
Ja, erzähl mal.
Übermorgen eine Operation anstehen und.
Warum? Was ist da los?
Ich hatte einen Kreuzbandriss vor einiger Zeit und das ist nicht gut verwachsen. Hat sich ein Knorpel auf dem Kreuzband gebildet, der auf den Nerv drückt. Das ist ein bisschen schmerzhaft und ein bisschen scheiße und der muss weg. Und das Kreuzband wird auch nochmal verstärkt. Und da bin ich 3 Tage im Krankenhaus. Also voraussichtlich. Und wie ich es auch schon von anderen Operationen kenne, wird man da auch gefragt, ob man Medikamente bekommt. So und
aktuell meinst du?
Genau, also vor der Operation, wenn die mich fragen, kriegen sie irgendwelche Medikamente täglich?
Damit die wissen, wie sie die Narkose setzen oder und so weiter.
Nicht nur das, sondern auch, falls es halt Medikamente sind, die ich täglich einnehme, die sie mir dann halt geben würden. Einfach.
Ach so.
So, und die fragen auch nicht nach, großartig. Das heißt, du kannst da quasi nennen, was du willst. Und klar werde ich denen sagen, dass ich abhängig bin.
Ah, da hat sich dein Suchtgedächtnis gemeldet.
Und naja, was halt wegen der Narkose und so wichtig ist, ist natürlich Kokainabhängigkeit, ganz klar. Also eine höhere Dosis, das ist logisch. Aber ich könnte halt, da ich halt zum Beispiel auch eine Pregabalin-Abhängigkeit habe, könnte ich einfach sagen, ja, ich bekomme Pregabalin 300 Milligramm auf den Morgen. So, dann würde ich das halt da auch bekommen. Und Pregabalin ist nach, weiß nicht, 48 Stunden raus aus dem Urin. Das heißt, sofort Suchthirn.
Und dieser Gedanke kam dir dazu bescheißen.
Klar, Suchthirn schlägt an und denkt, pass auf, du bist da keiner, aber du wirst es merken, kriegst du nochmal eine Pregabalin. So. Und so, das sind jetzt auch keine Gedanken, bei denen ich da irgendwo da liege und denke, yes, ey, Loophole gefunden, ah, da kann ich was machen, sondern das ist halt, sowas kommt halt kurz, ne? Das denkt man ja auch dann nicht in einem Zeitraum von, wie jetzt beschrieben, irgendwie, weiß nicht, 40 Sekunden so, sondern das ist ja einfach da der Gedanke. Mhm. Ne? Und dann, wie gesagt, denke ich danach, alter Schwede, ey, was ich alles verloren habe durch die Drogen, ja, was ich an Sorgerechtsstreit hatte und an schrecklichen Zeiten, an Depressionen, geritzt, Suizidversuch, bla, alles mögliche.
Und trotzdem
sagt mein Gehirn, ey, Dude,
wow, let's go for it.
Ja, ne, kleiner,
let's take another ride.
Ein kleines rot-weiße Pillchen. Und das finde ich schon, also
oh,
das ist krass.
Gott, das ist das
und da schwingt, und da kommen wir zu dieser Angst. So, ich meine, das macht mir natürlich Angst, weil ich denke, ey, und auch da kommt auch wieder eigentlich dieses Alkoholding rein. Wenn man tatsächlich zum Beispiel so eine Situation hätte und man ist alkoholisiert, ja, dann würde man halt durchziehen. Und und na klar habe ich auch Angst, es nicht zu schaffen. Wobei ich auch jetzt gerade auch echt guter Dinge bin, weil du hast ja jetzt dein All-Time-High schon erreicht, ne? Von Clean-Tagen. Ich habe das in 6 Tagen erreicht.
Wow.
Und da habe ich heute auch auf meinen Torn geguckt und dachte so, yes, ey, Welt, bin ich da. Also ist, ne,
das Geile halt ist, nach dem All-Time-High ist jeder neue Tag ein All-Time-High.
Ja, genau.
Also das ist ein ganz geiles Gefühl. So viel kann ich dir schon mal sagen.
Du, ich glaub's dir sofort.
Ja, also ich schiele schon auf die 150 und wie ich vorhin schon meinte, auf die 200.
Ja.
Ja, danke, dass du gerade so ehrlich bist. Das ist ja auch, das jetzt auszusprechen, ist ja auch nicht einfach. Also, dass man jetzt quasi die Dinge, die in unserem Gehirn passieren, das berühmte Suchtgedächtnis, dass sich das dann wirklich nach allem Scheiß, den man erlebt hat, dass sich das dann meldet und sagt, hey, weißt du, dieses verführerische,
ja.
Komm, wir machen's doch.
Mit den blödesten Vorschlägen, die man überhaupt bringen kann.
Mit den dümmsten Argumenten.
Ja, oh Mann.
Und wir wissen ja früher, wenn man noch in der aktiven Sucht war, dann sind die Argumente ja noch bescheuerter.
Ja,
du verpfändest jetzt mal die Kamera,
ja,
die dir nicht gehört.
Genau, ja. Die holst du schon wieder. In 2 Monaten hast du die Knete.
Ja, oder meine Argumente waren, die besorgst du morgen das Geld.
Ja, ja, ja.
Morgen? Ja. Und holst sie zurück und dann fällt es gar nicht auf, dass sie weg war. Aber heute muss sie weg, damit du dann die 300 Euro kriegst für Kokain. Ja. Und das hab ich mir selber geglaubt.
Ja,
das ist schon, es ist ja nicht so, als... Und das finde ich so... Und diese ganzen Gedanken ist ja ein Riesenteil der Krankheit, dass man sich immer wieder selber belügt, warum es jetzt eine gute Idee ist, das jetzt zu machen.
Ja.
Oder das ist doch der Kern. Das ist eine super Idee, das jetzt zu machen.
Ja.
Bei dir ist es eine super Idee, im Krankenhaus den Arzt anzulügen und sich die Pillen zu geben. Das ist eine unglaublich gute Idee.
Also wenn man jemanden kennen würde, der einem so eine Idee, also so einen Tipps geben würde, dann würde man direkt
Was bist denn du für ein Arschloch? Ich möchte nicht mit dir befreundet sein. Ja. Aber diese Dudes, die uns die Ideen reinquatschen, die sind leider bleiben leider bei uns. Da sind wir wieder beim dummen Onkel, der auf der Couch liegt, keine Miete zahlt und dich vollquatscht.
Ja.
Fühlst du dich jetzt, John, frei von der Droge, obwohl wir gerade noch darüber geredet haben, was alles so los ist, oder?
Ja, naja, also ich finde anhand dessen, was ich gerade eben erzählt habe, merkt man, dass ich natürlich mich nicht frei generell von der Abhängigkeit fühle. Ich habe sehr, sehr große Wut auf die Droge, so immer noch, was natürlich einem auch so eine gewisse Freiheit davon, also ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich bin nicht frei davon im Sinne von, ich mache mir natürlich da Gedanken drüber, ich bin einfach so ein großer Teil meines Lebens war bestimmt davon und Hass auf die Droge zu empfinden oder wütend auf die Droge zu sein und da auch oft drüber zu reden, heißt natürlich nicht, dass ich frei davon bin, so ist bestimmt ja immer noch ein großer, also die Abstinenz ist ja auch ein Teil davon,
aber,
ne?
Trotzdem
aber
genau, alles was du sagst, ist komplett richtig. Trotzdem empfinde ich ein Gefühl von Freiheit, dass ich vorher mit meinen Gedanken gefesselt, eingeschlossen in einem Kerker war, weil sich meine Gedanken nur darum gedreht haben.
Ja, klar.
Wann konsumiere ich, wie besorge ich es mir, wen muss ich wann, wie, wo anlügen und wen habe ich angelogen und was muss ich mir merken?
Total.
Und jetzt ist es so, ich kann die Straße lang laufen und muss mir keine Gedanken machen, so jetzt primär, wo kriege ich jetzt den Fuffi her und wo konsumiere ich, sondern das ist in zweiter Ebene quasi der Kampf, jeden Tag clean zu sein, aber ich kann trotzdem erstmal gefühlt frei die Straße lang laufen.
Also absolut, die Dinge, die ich tue, sämtliche Aktivitäten, der Großteil meiner Gedanken, die Entscheidungen, die ich treffe,
genau,
sind frei.
Ja.
So. Aber es ist immer noch so, als wäre ich, als hätte mich jemand für 13 Jahre lang entführt und ich wäre da ausgebrochen. Hm, und ich bin natürlich, das hat natürlich Spuren hinterlassen.
So, ja, so, ne? Fühle ich mich aber auch.
Und manchmal. Am liebsten würde ich mich rächen, so, ja, aber das geht halt natürlich nicht.
Weil du so ein Rache
und, ja, genau, ja. Nee, aber das machen wir mit unserer Aufklärung.
Ja, genau,
so,
genau.
Und,
genau, so zeigen wir der Krankheit den Stinkefinger.
Ja,
mit dem, was wir hier, Stinkefinger. Mit dem, was wir hier tun.
Ja.
Sagt man nicht Stinkefinger?
Ja, doch, ich finde es trotzdem. Ja.
Okay.
Ja, also auf jeden Fall frei, definitiv. Ich habe ja schottische Wurzeln, ich muss immer sofort an Braveheart denken, wie er Freiheit ruft. Wenn du das Film Braveheart hast, das ist ein Film, den du nicht gesehen hast, oder?
Ja, aber ich glaube lange nicht auf Deutsch und auch lange nicht.
Okay.
So ruft er da Freiheit?
Ja, Freiheit.
Okay.
Auf jeden Fall. Und ich fühle mich frei, ja. In der Hinsicht auf jeden Fall.
Genau, ich fühle mich in der Hinsicht auch frei und das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich wollte noch was empfehlen. Wir haben eine Playlist erstellt. Das sind Lieblingsstücke von John und mir. Und es liegt an euch zu raten, wer dort wohl welche Musikrichtung addiert. Die Playlist heißt Wucht und Flüchtig. Ihr findet sie bei Spotify und in der Zeit, in der wir vielleicht jetzt kurz nicht auf Sendung sind, hört doch mal rein. Ist der eine oder andere Track dabei, der vielleicht, ich höre die Playlist gerade, sind eigentlich alles meine Lieblingslieder drin und John seine. Und ich glaube, jeder von uns skippt die Lieder der anderen. Kann das sein?
Das kann sein, ja doch. Also ich kann nur für mich sprechen, aber da ist es so, ja.
Schade. Du solltest mal da auch offener sein und dir ein paar mehr Songs anhören, die nicht deiner Hauptmusikrichtung entsprechen. Lieber John.
Kann ich nur zurückgeben, lieber Hagen.
Ich höre ja da Sachen von dir. Ich höre jetzt Mary J. Blige und so weiter. War doch dann auch drin, oder?
Ja, ich glaube, ein Track oder zwei. Ja.
Ja. Ja. Okay, Wucht und Flüchtig, unsere Lieblingsstücke, unsere Unterhaltung für euch und bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Sucht und Süchtig, zwei Leben im Rausch. Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App. Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media. Redaktion John Cook, Hagen Decker. Executive Producer Florian Kasten, Josefine Wozniak. Musik Robert Oeser. Ton und Schnitt Joao Carlos da Cruz, Florian Kasten. Cover Concept und Artwork Amadeus Ewald Frunk. Cover Photography Cedric Soltani.